es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich kann dir etwas erfüllen, weil ich erfülle eine Dienstleistung. Das ist ein normaler Beruf, das ist auch in Ordnung. Oder ich probiere etwas für dich zu gestalten, damit du einen Mehrwert hast und ich erfreue mich daran, dass es dir gefällt. Und ich glaube, wenn man so rumkommt, dann tut es alles halb so doll weh und macht doppelt so viel Freude.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Diesmal, ich glaube fast nördlicher geht es nicht mehr. Ein paar Restaurants gibt es noch, die ein bisschen noch nördlicher sind. Aber tatsächlich schon sehr, sehr, sehr nördlich. Auf jeden Fall die nördlichste Folge, die es bisher gab. Von Anreise war es bei mir tatsächlich so, ich habe mich immer wieder entschlossen, Zug zu fahren. Und normalerweise sind ja so mit Hin- und Rückreise sind ja oftmals so 5 Stunden hin und 5 Stunden zurück, 10. Hier bin ich 11 Stunden gefahren, lag aber daran, dass ich in Hamburg einen Anschluss verpasst habe um 3 Minuten und die Deutsche Bahn mich ein bisschen dazu gezwungen hat, zu entschleunigen, was aber auch mal wieder gut und schön war. Angekommen war alles verflogen, der ganze Ärger, weil es ist tatsächlich ein perfekter Ort, wo mein heutiger Gast kocht und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen, Jan Philipp.
Moin, schön, dass du bei uns auf der Düne bist und schön, dass die Düne, die Insel und vielleicht auch so ein bisschen unser Haus es geschafft hat, dass du ganz, ganz schnell den Ärger der Anreise vergessen konntest und so ein bisschen hier und jetzt landen konntest.
Ja, ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, quasi nach Sylt zu kommen mit der Bahn für alle, die sich's überlegen, sondern ich habe ja auch einen Flughafen hier und ein Auto, glaube ich, ist auch möglich,
oder nicht? Ja, absolut. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir sind natürlich der nördlichste Punkt Deutschland, das muss man sagen. Ein Großteil der Insel liegt ja schon auf dänischer Höhe quasi. Das bedeutet, eine gewisse Anreise hat eigentlich fast jeder. Aber wir haben schon verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst mit dem Auto kommen, via Autozug, natürlich auch mit der Fähre über Röhm. Das ist gerade auch so für Familien meistens ehrlicherweise ein richtiges Erlebnis schon. Dann ist es aber auch möglich, mit dem Zug natürlich zu kommen und es ist auch möglich zu fliegen. Wir haben Flughafen, Frankfurt, München, jetzt Berlin, seit diesem Jahr wieder, Gott sei Dank, Berlin, das ist für uns echt eine wichtige Destination, das macht das schon ein bisschen einfacher. Stuttgart, Mannheim, Luxemburg, Zürich, Wien, also da gibt es schon einige Flughäfen, die Interesse an uns haben und das finde ich toll, weil das macht die Insel bunt und lebens- und lebenswert.
Jetzt bist du aber gar nicht hier geboren.
Nee. Ich hätte von meinem Alter noch hier geboren werden können, aber weil es mittlerweile gar keine Geburtenklinik mehr hier gibt. Aber ich komme aus Niedersachsen.
Was hat dich hierher verschlagen, dass du gesagt hast, ich will am Ende aufs Sylt kochen?
Ich habe mich ehrlicherweise nie für einen Ort entschieden, sondern immer für Menschen. Das war schon immer so. Ich habe, als ich angefangen habe zu kochen, hatte ich eine Idee, was ich gerne machen würde und wie vielleicht der Weg dahin sein könnte. Und dann habe ich mir immer Menschen ausgesucht, wo ich gesagt habe, wow, also wenn ich mal groß und stark bin, ansatzweise so wie der oder die würde ich auch gerne sein. Und so bin ich dann irgendwann mal auf Sylt gelandet, beziehungsweise in Bergisch Gladbach. Also das war nie Destination, wo ich sage, ich wollte schon immer mal mit Meerblick kochen, sondern das war in dem Fall, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt die positive Nebenwirkung.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ihr seid ja direkt auf der Düne, in der Düne. Es ist, glaube ich, ein bisschen reingebaut, das Haus in die Düne. Und du kannst ja, also ja, ich bin ja gestern ja schon angereist, wir haben, was haben wir denn, 11 Uhr Vormittag. Du kannst ja hier tatsächlich vorneweg die ersten Snacks ja tatsächlich mit Meerblick und Strand und wunderschön genießen.
Ja, also ich sage immer so, auf eine Art und Weise sind wir, glaube ich, typischer Sylt, kannst du gar nicht sein. Also das ist dieses mondäne, wunderschöne Landhaus mit Reetdach in die Düne gebaut. Du musst dir vorstellen, Sylt hat ja zumindest in der Vergangenheit eine andere Historie. Das war nicht nur Urlaubsinsel, sondern ja auch irgendwie so die letzte Schutzbastion für die Deutschen vor wem auch immer da kommt oder wen auch immer die Deutschen damals angegriffen haben, muss man vielleicht so rum sagen. Und dementsprechend gibt es hier relativ viel Militärgelände noch und oder also jetzt umgebautes logischerweise und eben auch so Häuser, die in den Dünen stehen. Und der Söringhof war im Ursprung mal so ein Naherholungsheim für gestresste Banker und wurde dann später mal privat gekauft und so eine Lizenz würdest du natürlich gar nicht mehr bekommen. Das ist aus den 40er Jahren. Wir haben echt absolutes Monopol. Nordseite, Südseite, Westseite, alles mitten oben auf der Düne. Sonnenaufgang gehört unseren Gästen mit dem Wattenmeerblick und natürlich jeder Sonnenuntergang ist auf unserer Seite. Das ist schon echt also wirklich super, super schön. Und ich freue mich auch, dass ich mich nach so vielen Jahren immer noch wieder dran erfreuen kann und es nicht irgendwie so als selbstverständlich abtue, weil das definitiv nicht.
Ja, du bist ja schon sehr, sehr viele Jahre auch hier. Und ich glaube, 2021 hast du es dann übernommen.
Ja, war so ein bisschen in Etappen. Also ich bin insgesamt das dritte Mal auf Sylt schon. Das erste Mal war ich bei Jörg Müller in Westerland. Das war eine super spannende Zeit. Das war mein erster Berührungspunkt mit Sylt. Und ich habe mir aber auch geschworen dann, dass ich danach fertig bin mit Sylt. Das Blöde war nur, dass ich zeitgleich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie lange so ein Rückgrat vom Mann hält, wenn da eine Frau irgendwo ist, gell? Und da bin ich auch sehr dankbar, weil meine Frau hat mir dann irgendwie so diese Insel so lebenswert irgendwie gemacht oder hat mir erklärt, wie sie funktioniert, weil ich es einfach nicht verstanden habe, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen altersbedingt damals. Und das zweite Mal war dann schon auf Sylt im Söringhof. Das ist dann schon 20 Jahre her. Boah. 2 Jahre war ich Koch von Johannes King hier im Söringhof. Und dann kam ich 2013 wieder. Und da habe ich dann das Gourmet-Restaurant übernommen. Und das Tolle war, dass wir so ein super starkes Team hier auf der Düne haben in allen Abteilungen und dass wir uns immer genug Möglichkeit geben, Stück für Stück wachsen zu können. Und wir müssen uns ja nicht vom Gast rechtfertigen, wer jetzt welchen Fisch filetiert hat, sondern wichtig ist ja, dass es läuft. Und so war das mit Johannes damals auch. Am Anfang war ich natürlich mit Kochen so beschäftigt, auch erstmal 2 Sterne, die hingen da ja schon. Ne? Das war ja erstmal nicht meine Leistung oder unsere Leistung, sondern das hat irgendjemand anders erarbeitet. Und da so Stück für Stück sich reinzufuchsen, zu wachsen und dann immer so ein Aufgabenfeld nach den anderen zu übernehmen, das haben wir immer in so einem Tempo gemacht, dass sich für alle Seiten gut angefühlt hat. Also in dem Fall für den, der übernimmt, das halten wir auch jetzt noch so, für den, der abgibt, du musst ja auch abgeben können und wollen und vor allem aber auch, dass das Team mitkommt, ne? Dass sie verstehen, wer ist jetzt eigentlich gerade welcher Ansprechpartner und nicht zu vergessen, der Söringhof, das ist ein Schiff, das hat Kurs und Gäste haben ja eine Erwartungshaltung, wenn sie herkommen und wir können ja nicht heute Chinesisch kochen, morgen Italienisch und dann haben wir unsere grüne Woche, sondern das ist ja schon, so ein Haus hat ja dann schon eine DNA und die so Stück für Stück behutsam weiterzuentwickeln, da haben wir uns echt viel Zeit für genommen und dann kam 2021, beziehungsweise, jetzt muss ich mal überlegen, nee, im Jahr, also Ende 21 habe ich dann das Haus noch übernommen, nachdem Johannes hier dann ausgestiegen ist. Ne? Also, dass ich dann eben auch das Hotel mitgenommen habe, immer mit vielen Partnern logischerweise und Freunden und Bekannten. Nee, Freunde und Bekannte ist eigentlich Quatsch, aber sondern mit vielen tollen Mitarbeitenden in allen Ecken, weil ich von Anfang an, auch schon als ich nur Koch war, sage ich jetzt mal, der festen Überzeugung war, dass diese Magie Söringhof, das ist nicht nur eine Säule, sondern das sind ganz viele. Und ich sag's immer so ein bisschen flapsig. Wir sind weder Jugendherberge mit Gourmet-Tempel, noch sind wir Betriebskantine mit 5 Sterne Superior, sondern der Söringhof, ich glaube, das ist schon was ganz Tolles, wenn man das mal so von A bis Z erleben kann. Und ich glaube aber auch, dass es dann ganz wichtig ist, dass es aus einer Hand geführt wird, damit man, weil das andere ist ja auch ganz normal, wenn ich nur für eine Sache verantwortlich bin, egal wo im Leben, dann lege ich logischerweise da einen Fokus drauf, weil das ist meine Aufgabe. Aber dieses Haus lebt davon, dass es viele Stärken hat und nicht nur eine. Und die wollte ich gerne in die Zukunft bringen für unsere Gäste, aber nicht zuletzt natürlich auch vor allem für unsere Mitarbeiter, weil letztendlich unsere Damen und Herren im Housekeeping haben genau die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie unsere Küchenbrigade, wie unser Service, wie unsere Haustechnik und. Und ich glaube, manchmal muss man sich vielleicht auch so ein bisschen selber überlisten. Und ich habe gedacht, na wenn, dann mache ich es halt ganz, dann musst du den Fokus auf allen legen, egal wie gerade auch der Wind bläst, denn sonst hast du ein Thema. Ja, und ich will kein Thema haben. Ich möchte gerne das Haus und die Menschen, die hier arbeiten und wirken und mit denen wir viel Zeit verbringen und unsere Gäste einfach echt glücklich machen. Und das hat, glaube ich, auch immer viel mit Wertschätzung zu tun.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gesagt gehabt, eure DNA ist hier, ja, also zumindest geht es jetzt mir so, seitdem ich hier bin, tatsächlich so auch irgendwie jeden Wunsch zu erfüllen und ja, vielleicht auch die Wünsche von den Lippen abzulesen. Und ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, was in dieser Zwischenzeit, auch jetzt im Hotel, wenn man aus dem Zimmer rausgeht, was in der Zwischenzeit eigentlich wieder alles passiert, bis man wieder zurückkommt. Also ja, fühlt man sich ja schon ein bisschen, in Bayern würde man sagen, wie König Ludwig. Aber es ist ja unglaublich, auch ja, die Absprachen und das Logistische dahinter und auch der Gedanke, dass man sagt, okay, was braucht denn der Gast? Also ich muss mich auch sehr viel hineinversetzen können.
Ja, bestimmt. Also vielleicht einmal so zur Struktur. Ich meine, warum können wir das machen? Zum einen, weil wir es wollen. Wir wollen es aus tiefster Überzeugung. Und ich liebe Hospitality. Ich liebe es wirklich. Und für mich ist das, und ich glaube auch für unser Team, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich kann dir etwas erfüllen, weil ich erfülle eine Dienstleistung. Das ist ein normaler Beruf, das ist auch in Ordnung. Oder ich probiere etwas für dich zu gestalten, damit du einen Mehrwert hast und ich erfreue mich daran, dass es dir gefällt. Und ich glaube, wenn man so rumkommt, dann tut es alles halb so doll weh und macht doppelt so viel Freude. Und das zieht sich so wirklich durch alle Abteilungen. Und wir haben hier ein Haus, wir haben 15 Zimmer. Wir haben jetzt momentan 31 Gäste im Zimmer. Nee, 30, weil du bist alleine und ein Kind ist da. So, das heißt, das ist natürlich auch unsere Stärke. Und ich glaube, dem muss man sich einfach auch gut bewusst sein. Was kannst du eigentlich gut und was kannst du nicht? Und es hat gar nicht damit zu tun, dass man sich von manchen Dingen verweigert. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, total spitz zu sein in der Aussage, was kannst du, was willst du? Weil Menschen, und das kenne ich von mir im Urlaub natürlich auch, Bedürfnisse haben. Ich habe andere Bedürfnisse, wenn ich mit meinen drei Kindern in Urlaub fliege, als wenn ich ein Wochenende Urlaub mit meiner Frau entspannen möchte. Als wenn ich mit meinem Kumpel ein steiles Wochenende machen möchte oder. Und ich glaube, es ist wichtig, dass egal wo, man dann einfach auch Orte findet, die einem das bieten, was man gerade vielleicht sucht. Und das ist natürlich hier Entschleunigung, Aufmerksamkeit, Hospitality und Qualität in jeder Ecke. Und das kann ja Qualität oder Qualität kann ja nicht nur ein Gericht sein oder ein toller Wein, sondern vielleicht auch einfach eine großartige Service-Geste oder vielleicht aber auch eine Materialität, wo man einfach spürt, wow, hier gehen die Leute ins Detail. Und das Tolle, und das war einer der Hauptgründe, warum ich auch dann wieder angesprungen bin, als Johannes mich damals gefragt hat, ob ich nicht hier Küchenchef werden möchte, ist, dass ich diese Wertschätzung hier unglaublich schätze, und zwar auf allen Seiten. Unsere Mitarbeitenden und ich, wir nehmen nicht selbstverständlich, und wir wissen ganz genau, dass die Gäste, die hierher kommen, die sind so großzügig auch zu uns, und wir haben hier nie eine Preisdiskussion, wirklich noch nie, ich habe noch nie mit jemandem über den Preis diskutiert, wo ich so denke, wow, was für eine Großzügigkeit, aber dann ist es auch unser Job, wirklich zu delivern und wirklich was ganz Herausragendes zu machen, dass der Gast sagt, egal in welcher Facette, wow, der Gegenwert ist gewaltig, ich bereue keinen Cent, sondern im Gegenteil, ich muss unbedingt wiederkommen. Und diese Wertschätzung, wenn Menschen spüren, dass das nicht selbstverständlich ist, was der andere einem macht oder gibt, das macht was mit einem, weil es dann einfach doppelt so viel Freude macht, weil man könnte ja auch sagen, es kostet das Gleiche, ob du jetzt wertschätzend bist zum Team oder nicht, ist irgendwie auch richtig, aber natürlich macht es doppelt so viel Spaß, wenn man spürt, dass wenn man sich streckt, dass da Empfänger sind, die Freude haben an dem, was man tut. Und das können wir durch alle Abteilungen ziehen. Ja, und da will ich auch gar keine Abteilung rausnehmen, weil das ist echt einzigartig. Und das ist ein großer Verdienst unseres Teams. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ein großer Verdienst unserer Gäste. Denn du kannst dich abrackern, wie du möchtest. Du kennst das vielleicht auch aus unterschiedlichen Situationen. Es gibt einfach Situationen oder Menschen, die kriegst du nicht gepackt. Vielleicht auch, weil sie gar nicht so sensitiv sind und gar nicht spüren, was da passiert, ja. Und das ist wirklich ganz, ganz besonders. Und also so kann man gut leben.
Und du versuchst ja tatsächlich, oder ihr versucht ja schon immer auch, sich euch reinzuversetzen, was könnten die Gäste auch in der Zukunft brauchen. Also ich habe da ja ein bisschen recherchiert, und das eine oder andere, sag jetzt mal, gibt es ja auch dann, wo man sagt, okay, ich dachte, das brauchen sie, aber am Ende ist dann doch wieder der Schritt ein bisschen zurück.
Ja, also das, was Fluch und Segen liegen immer nah beieinander, das muss man sagen. Was halt wirklich großartig ist an so einem, Ich sag mal, wir sind ein kleines Haus, aber gar nicht so ein kleiner Betrieb, ne? Wir haben hier weit über 60 Mitarbeiter. Also da geht schon richtig was. Muss auch, sonst funktioniert das Spiel gar nicht. Aber sonst wären wir auch gar nicht so flexibel, wenn wir nicht so viele tolle Menschen hier an unserer Seite hätten. Aber ja, letztendlich, wir sind total frei. Und wir machen das, wo wir glauben, dass wir den Menschen eine Riesenfreude machen können. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch zu akzeptieren, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also wir haben jetzt zum Beispiel, das Beispiel, auf das du anspielst, ich hatte gedacht, wow, das wäre doch toll. Also zum einen, wir sind hier irgendwie mit Meeresblick, und das Thema Müll und Müllversorgung, das ist natürlich, und generell mit Ressourcen umgehen, ist für uns ein Riesenthema in der Kulinarik. Und ich frage mich immer, wie kann man das irgendwie auch weiterspielen? Wir haben jetzt mittlerweile Kleidung, die ist aus Meeresplastik recycelt, die fühlt sich super gut an, man kann aber auch gut arbeiten, also ne, Form follows Function, das funktioniert gut, aber wir sind natürlich bei weitem nicht perfekt und ich habe aber gedacht, ey, diese Druckerei, die muss jetzt mal aufhören und jetzt kochen wir ja einfach auch so eng mit unserer Natur verbunden, dass wir einfach jeden Tag das Menü über den Haufen schmeißen. Das bedeutet, was wir an Papier hier drucken, das hat auf keiner Kuhhaut Platz. Und ich habe gedacht, boah, jetzt ist geil. Jetzt kaufst du mal nichts, was am Markt ist, sondern wir gestalten jetzt mal eine eigene App. Wir gestalten jetzt mal eine eigene App und digitalisieren unsere Speisekarte, um dem Gast einen Mehrwert zu bieten. Also zum einen, wir drucken erstmal weniger, das ist gut. Könnte der Gast auch sagen, ist mir egal. Aber wenn du jetzt auf die Speisekarte hast und du hast ein Produkt, wir haben Huchels-Alpha-Spargel zum Beispiel gerade auf der Karte und vielleicht weißt du nicht, was es ist. Und dann wäre dahinter, so wie man es vielleicht auch manchmal aus Restaurants kennt, diese Visitenkarten, wo dann steht, Mensch, was ist es für ein Spargel, wer steckt dahinter, was ist die Besonderheit daran? Dann könntest du deinem Gast vielleicht eine neue Dimension von Esserlebnis geben. So die Theorie. Punkt 2, wir schreiben eine separate App mit einer Weinkarte, die einfach sich tagtäglich aktualisiert, weil das kennen wir aus jedem Restaurant. Die letzte Flasche wird rechts bestellt und links ist sie dann aus und so, oh, tut mir leid. Und Murphys Gesetz, dass die nächste Flasche, die du bestellst, auch gerade weggetrunken wurde. Mit einer digitalen Weinkarte kannst du natürlich sofort aktualisieren. Sobald du sie rausgestrichen hast, kannst du sie nicht mehr sehen und dann kann sowas nicht passieren. Also du kannst auch einen besseren Service bieten. Und auch bei der Weinkarte haben wir gesagt, wir nehmen nur personifizierte Texte, das bedeutet, jeder Wein bei uns auf der Weinkarte, und wir haben über 1200 Positionen, ist von unserem Sommelier-Team beschrieben in ihrer eigenen Sprache. Das ist kein ChatGPT, das ist kein Wikipedia, das ist kein, keine Ahnung, wo man überall gucken kann, sondern das sind wirklich die Erfahrungsberichte unseres Teams. Und das ist generell was wir im Söringhof machen. Ich möchte es schon exzellent machen, aber ich möchte vor allem, dass der Gast spürt, da steckt unsere Persönlichkeit drin und nicht nur, man macht das, weil man das jetzt gerade so macht. Lange Rede, kurzer Sinn, die Weinkarte ist Weltklasse, wir sind super glücklich. Die Speisekarte, sie geht mir schon auf den Sack, wenn ich sie sehe am Gast. Ja? Weil das ist, wir haben den ganzen Tag und es ist immer mehr, wenn ich mir meine Bildschirmzeiten angucke, wo ich denke, ey, ich koche doch nur, ich bin doch nur an Gästen. Aber wenn ich meine Bildschirmzeit schon sehe am Telefon, da kriege ich Gänsehaut. Und ist so ein Abend nicht vor allem auch mal ein Abend, wo du einfach mal abschalten kannst und dazu gehört auch, dass du endlich mal keine blöde Flimmerkiste in der Hand hast. Und darum haben wir jetzt wieder handgemalte, handgebundene Speisekarten, die einfach ein bisschen wieder dieses analoge Erlebnis geben und ja, wir hätten das weiter durchziehen können, aber zu weit gehört eben auch, hör gut zu und viele Dinge kommen gut an, manche Dinge hast du aber auch wirklich gut geplant, aber sie erreichen den Empfänger nicht und dann musst du einfach was anderes machen und das ist ja unser Privileg, da brauchen wir keine großen Ehrenrunden machen, da können wir einfach dann wieder zurückrudern und im Zweifel, und da habe ich auch gar kein Problem, einmal kurz aufrecht stehen und sagen, pass auf, ja, war ein guter Plan, aber es tut mir leid, wir müssen noch einmal zurück, zum einen das dem Team erklären, zum anderen den Gästen und aber auch für sich selber einzuerstehen, boah, wir haben jetzt echt Geld investiert, aber das war jetzt echt für die Katz. Aber wer nichts ausprobiert, der gewinnt auch nichts. Das gehört auch zu weit dazu. Und das andere, was natürlich mit der größere Punkt in den letzten 5 Jahren war, wir haben ja eigentlich den Söringhof von innen einmal komplett neu gebaut, weil dieses Haus ja im Mai 2000 das erstmal eröffnet hat mit einer Idee. Und da waren viele kluge Köpfe da, die eine tolle Idee hatten. Und das Haus hat sich so fantastisch weiterentwickelt und ich bin so glücklich und dankbar für das, was ich übernehmen konnte und durfte. Aber zu Wahrheit gehört natürlich auch, dass sich auch Zeitgeist weiterentwickelt. Die Mitarbeiterzahl hat sich vervielfacht. Und da musst du natürlich auch die Infrastruktur anpassen. Und da haben wir natürlich wirklich riesige Veränderungen jetzt vorgenommen. Manche sind deutlicher sichtbarer von Gast, manche nicht. Manche sind vor allem fürs Team gemacht, weil wir einfach auch ein guter Arbeitgeber sein wollen. Und da bin ich wirklich am allerstolzesten drauf, dass die Gedanken, die wir uns da gemacht haben, wie können wir wen bereichern, dass die im Großen und Ganzen wirklich alle aufgegangen sind und somit, glaube ich, uns einfach auch zumindest eine gute Basis stellen, um eine vernünftige Zukunft aufzubauen. Und wir haben noch einiges vor.
Aber das ist ja dann schon so bei euch auch, dass ihr immer sagt, oder vom Gedanken so kommt es zumindest rüber, dass ihr sagt, ja okay, ab und zu, wenn es jetzt nicht das Passende gibt, dann setzt mir diese Leidenschaft, dieses Herzblut ein und kreieren was Eigenes. Also jetzt beispielsweise die App, man hätte auch was nehmen können, was es auf dem Markt gibt, aber wahrscheinlich jetzt nicht zu 100% so gepasst, wie man es gern gebraucht hätte.
Ja, also ich sage auch immer, wir sind halt als Restaurant wie auch als Hotel. Wir wollen es Spitzenklasse machen, aber wir sind kein Luxuspalast dann auch. Und bei uns sehen auch unsere Gäste, wenn sie auf dem Weg zur Terrasse sind, vielleicht mal einen Mitarbeiter eine Tischdecke bügeln, weil wir sind klein, aber das ist eher, das bringt uns zusammen. Also du siehst, dass die Sachen irgendwie, da wird gearbeitet, da wird gelebt, da wird ausgetauscht. Das ist so eine schöne Symbiose hier. Und dieses, also hier ist sich erstmal keiner zu fein, einen Meter mehr zu laufen, wenn wir glauben, dass es Mehrwert macht. Aber wir müssen uns manchmal auch zurückholen, weil du kannst nicht immer weiter aufblasen. Also du kannst nicht immer hier noch was und da noch was und da noch was, sondern irgendwann musst du auch mal einen Zopf abschneiden. Tut manchmal weh, aber ist auch schön, weil daraus was Neues entstehen kann. Und da sind auch da wieder wirklich total großartig, wie da auch unsere Gäste. Wir haben Gäste, die sind ja auch seit 26 Jahren da. Boah, was haben die für Veränderungen mitgemacht, ne? Also das ist schon unglaublich. Und da immer wieder dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen von allen Seiten, ist nicht selbstverständlich.
Um mal ein bisschen den Bogen zu spannen, langsam zur Kulinarik rüber. Du hast ja bei den Gästen, du beziehst die auch mit ein. Also gestern, während ich im Mund im Zug saß, ja. Habt ihr fleißig gesammelt unter dem Namen Quid pro Quo.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, auch das wieder, so typisch für einen Söringhof, ist einfach eine Schnapsidee. Ich habe früher immer mit unserem Küchenteam und mit allen Leuten, die wir gefunden haben, haben wir immer gesammelt, weil wir ja wirklich die Basis unserer Küche ist unsere Natur. Und zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, wenn du ein Restaurant hast, und wir reden ja jetzt vom Restaurant mit so ungefähr 40 Sitzplätzen, so 22 bis 27 Köche dann, da wird auch schon richtig was verarbeitet. Das bedeutet, irgendwie mit zwei Blütenspitzen kommst du nicht so weit. Und wenn du auch nicht nur ein Storytelling machen möchtest, sondern irgendwie diese Produkte der Insel wirklich auch nachhaltig komplett übers Jahr verteilt einsetzen möchtest, dann musst du wirklich manchmal auch gewisse Mengen erfüllen. Und gestern zum Beispiel war die Sylter Rose, und die Rose ist wirklich, wir haben hier 25.000 Quadratmeter Grundstück und über 20.000 Quadratmeter sind pure Rose. Und die Rose duftet super, die schmeckt köstlich und sie ist invasiv. Das bedeutet, mit jedem Blütenblatt, die wir wegnehmen quasi, schützen wir auch die Insel, weil so ein Parasit ist es ja eigentlich fast, nur oberflächlich rankt. Das bedeutet, all das, was die Insel zusammenhält, also Dünengras, Heide, das wird eben immer weiter zurückgedrückt. Das heißt, wir haben eigentlich das Thema Genuss, Nachhaltigkeit, können wir alles irgendwie in einen Pott schmeißen. Und das haben wir eben früher mit dem Team gemacht, vor der Arbeit, nach der Arbeit, dann noch gepoolt und so. Das konnte man auch alles machen, konnte man vielleicht auch damals nicht machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, boah, die Zeiten müssen vorbei sein. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, du machst mal einen Post, Quid pro Quo, wie du mir, so ich dir. Ich will morgen Rosen sammeln, wer hat denn Bock? Wer hat denn Bock mitzukommen? Ihr sammelt mit mir und danach lade ich euch ein. Und wir machen das immer, manchmal ist ein Mittagessen, manchmal ist ein kleines Abendessen, wie auch immer. Und ich glaube, auf den ersten Post haben sich 150, 170 Leute gemeldet. Ich denke so, ups. Und das ist halt so schön, weil dadurch, dass wir jetzt nicht ewig lange Vorlauf haben, einfach ausprobieren. Und dann gibt es drei Sachen, die entscheidend sind. Die Gäste müssen Spaß haben, die Mitarbeitenden müssen Spaß haben und auf irgendeine Art und Weise muss es dem Betrieb auch was bringen, weil am Ende sind wir eben auch ein Betrieb, ja, und leben nicht nur von Luft und Liebe, auch wenn ich das am liebsten nur so machen würde. Und habe aber natürlich gemerkt, oh, das ist ein Wespennest. Und dann haben wir das erste Mal gemacht, das ist schon fast 10 Jahre her. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie schön ist das, weißt du, wenn ich mit dir mal eine Stunde nebeneinander Rosen zupfe, haben wir natürlich ein ganz anderes Gespräch und wir können eine ganz andere Beziehung aufbauen, als wenn wir im Restaurant vielleicht kurz miteinander sprechen. Und aus diesem Gespräch, abgesehen davon, dass ich im optimalen Fall eine schöne Zeit mit dir habe und du mit mir, höre ich natürlich so viel mehr raus. Also ich lerne unglaublich viel fürs Restaurant. Ich kann Beziehung zu Gästen aufbauen. Also auch, das ist ja eine Art Kundenbindung. Das könnte man jetzt wahrscheinlich marketingtechnisch irgendwie noch anders aufblasen, aber für mich ist es, also es gehört das eben mit dazu. Dann ist es aber natürlich auch, wir können die Vorratskammern füllen. Denn jetzt, wir haben Pfingstmontag gestern gehabt, ne? Also bei uns knallt's. Ne? Also bei uns ist wirklich alles voll, wir sind im Einsatz. Da kann ich nicht einfach mal kurz sagen, wir nehmen mal 10 Köche, 5 Stunden raus und wir zupfen Rosenblüten. Und aber Menü kriegen wir mal ganz gut nebenbei gekocht. Und so entwickelt sich das dann und dann machen wir das mit Holunderkapern, mit Holunderblüten, mit Knickfrüchten, mit Moosbeeren und so sammeln wir uns durchs Haus, kriegen dann die Lager voll, um einfach auch uns für den Winter und das kühle Frühjahr zu wappnen und den Herbst. Und ich glaube, es ist echt eine tolle Win-Win-Situation und ganz ehrlich, die Gäste können natürlich auch die Insel auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und zwischendurch kommt dann mal eine Berbering im Abendkleid mit einem Tableau in den Wald, wo wir gerade die Fichtensprossen zupfen, ne, und hat da ein bisschen Kaffee dabei oder mal ein Stückchen Kuchen. Also wir gucken schon, dass die Gäste eine gute Work-Life-Balance da haben. Und ja, also ich glaube wirklich, und das ist eigentlich das, was ich mir immer wünsche, ist immer gar nicht so einfach darzustellen, aber am Ende, wenn in der Beziehung alle Seiten partizipieren, dann ist es eigentlich eine ziemlich gute Beziehung. Und das ist in dem Fall sicherlich wirklich der Fall für alle. Und darum findet das auch seit über 8 Jahren begeistern oder 9 Jahren oder 10, ich weiß gar nicht genau, einfach begeisterten Anklang und ich mache das lieben gerne auch, weil es für alle Seiten toll ist.
Das heißt, wenn ich auf Sylt im Urlaub bin und mich jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal so eine Sylter Rose sehe, ich könnte eigentlich das Blatt abzupfen und direkt essen.
Also hundertprozentig. Fakt ist natürlich, zum einen, du darfst nicht einfach wild pflücken gehen, ne? Das ist natürlich das eine Thema. Da gibt es Regeln einfach auch und das ist auch wichtig so. Das andere ist natürlich dann, du solltest wissen, wie du, weil du bist in der Natur, also ich würde halt nie über, unter Kniehöhe sammeln, ne? Ganz ehrlich, hier gibt es viele Tiere, ja, und auch gerne große Hunde, da muss man einfach aufpassen. Wenn man die Rosen sammelt, geht es natürlich darum, die brauchen einfach viele Tage Sonne, damit sie einfach die ganzen Pollen aufnehmen und den ganzen Geschmack dann irgendwie weitertragen, weil es wirklich kein Menü gibt, wo nicht einmal die Rose vorkommt bei uns. Also das läuft über 12 Monate und manchmal ist sie im Petitfour, manchmal ist sie als wie so eine Omeboshi-Pflaume eingelegt, so gesalzt, mit Rosengin gewaschen, in der Rosenjus zum Hirschkalb im Wintermenü oder so. Also wir probieren diese DNA der Insel wirklich immer einzupflegen in unterschiedlichen Varianten. Und da braucht man einfach auch eine gewisse Menge dann auch, ne? Das gehört auch zu weit dazu. Aber die haben wir. Also das ist nicht das Thema.
Kommen wir an der Stelle jetzt zur Cheffrage. Die kommt diesmal ja von Würzburg. Du hast ja die Jungs schon gesehen. Da ging es aber allerdings um die Challenge. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Bei der Cheffrage aus dem Kuno diesmal. Die haben mir was mitgegeben. Wir hatten damals so ein bisschen über das Thema Nutella mit oder ohne Butter gesprochen, weil das war die Cheffrage, die zwei bekommen haben. In welchem Team wärst du?
Also ich esse gerne Junkfood, aber Nutella gehört jetzt nicht auf meine Bucketlist, weil unser Frühstückskoch die beste Nuss-Nougat-Creme der Welt macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag gerne Nuss-Nougat-Creme mit Butter.
Aufs Frühstück kann man auch noch schauen. Habe ich ja heute auch erlebt. Ist ja auch so, ja, so ein kleines Erlebnis. Mhm. hören wir mal rein, was sie mir gerne für dich mitgegeben haben.
So, Jan, wir haben über Nutella mit Butter gesprochen und da kam mir auch gleich die Frage für dich in den Kopf. Was ist für dich das größte Food-No-Go, was es für dich gibt?
Boah, gute Frage. Also prinzipiell bin ich großer Verfechter davon, es muss dir schmecken und nicht mir. Also mach, was du willst. Das ist mir egal. Was für mich wirklich No-Go ist, wenn geaßt wird. Ich liebe Opulenz. Wirklich, ich finde das toll, wenn man sich mal richtig gönnt. Das kann ein großer Salat sein, das kann Rinderfilet, ist mir scheißegal, wirklich. Ich hasse Dekadenz. Das heißt, dieser Konsum, dieser unbewusste Konsum, wo dir vollkommen egal ist, was es ist. Es geht im Zweifel nur darum, etwas darzustellen. Die Sinnlichkeit ist weg, der Respekt vom Produkt ist weg. Das ist für mich wirklich das absolute No-Go.
Kommt das? Es ist ja, es sollte ja schon eine Insel sein, jetzt mal, wo sehr viele Leute mit sehr viel Geld hier sind, einfach vor Ort, also egal, auf der ganzen Insel wahrscheinlich. Aber die Gäste hat man am Ende des Tages wahrscheinlich auch hier vielleicht nicht, aber auf Sylt, wie ist das?
Das sind für mich zwei Fragen. Ich würde sie mal probieren zu beantworten, wenn ich darf. Also das eine ist auf Sylt viel Geld? Also hier gibt es bestimmt viele Menschen, die sehr wohlhabend sind und ich denke mal, cool, Respekt. Meistens fällt es nicht vom Himmel, freue ich mich für. Was aber gerne unterschätzt wird, ist, welche Vielfalt Sylt hat. Weil ich glaube, das ist die absolute Benchmark. Das mit dem vielen Geld und den Champagner-säbelnden Kids und dem Maserati vom Papa, der am Strand stecken bleibt, das sind ja die Geschichten dann für die großen Zeitungen, weil das ist dann Trash. Davon gibt es sicherlich auch was, aber das ist nicht Sylt im Allgemeinen und das ist schon gar nicht mein Sylt. Sylt ist genauso. Fahr mal Montag morgens um 8 Uhr mit der Deutschen Bahn von Hamburg nach Sylt. Da hast du 40 Schulklassen drin. Viel Spaß. Ja? Die haben noch richtig Power im Akku. Ich glaube 20.000 Campingplätze, Ferienvermietungen. Also wir haben wirklich die Range ist so divers. Ich bin kein Golfer. Wir haben 3 mega Golfplätze hier. Und ich glaube, das, was wirklich einzigartig von Sylt ist, ist die Vielfalt an Infrastruktur. Und zwar so, dass du als Gast dich gar nicht vorher entscheiden musst, was willst du. Bist du High-End? Bist du Basic? Bist du Natur? Bist du Schickimicki? Sondern du kannst morgens aufstehen und kannst dann zu dem Platz geben, der dir das bietet, was du suchst. Das finde ich erstmal wirklich ganz spektakulär. Da gehören die Facetten auch zu. Aber ey, die Natur ist nicht zu unterschätzen. Ja, nicht zu unterschätzen. Das ist der erste Teil der Frage. Und den zweiten Teil habe ich vergessen.
Ist aber nicht so schlimm.
Was war die zweite?
Ihr könnt es nachhören, was die zweite Frage war. Wir werden sie jetzt nicht mehr beantworten. Ich habe es selber nicht mehr auf dem Schirm. Mir geht es auch immer so ein bisschen darum, mit tatsächlich so Vorurteilen, die man kennt, aufzuräumen.
Ich habe sie wieder. Ich habe sie wieder. Und ob solche Menschen in Söringhof kommen. Das war einer der Hauptgründe für mich, warum ich wiedergekommen bin vor jetzt 14 Jahren. Weil ich sage immer, das Haus ist zu klein, um gesehen zu werden. Hier kommen wirklich Menschen hin, die es für sich tun. Die wollen etwas ganz Besonderes erleben oder genießen und haben dementsprechend auch diese Feinfühligkeit. Und natürlich verläuft sich auch mal jemand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jeden glücklich machen. Ob du mir sympathisch bist oder nicht, ist auch vollkommen egal. Ich möchte, dass ihr happy hier rausgeht. Aber natürlich gibt es auch mal jemanden im Jahr, wo du merkst, ob wir jetzt das sind, was du suchst, ist egal. Wir schmeißen alles rein, probieren ihn glücklich zu machen, wissen aber vielleicht auch, dass andere Orte ihn oder sie glücklicher machen würden. Das ist aber die Ausnahme. Ein Großteil der Menschen informiert sich darüber, was sie erleben wollen und kommen dann ganz bewusst zu einem. Und das sind dann eben genau diese Menschen, die spüren, welche Qualität der Service bietet, die Materialität, die Liebe zum Detail und die dann wirklich dafür sorgen, dass man es einfach ganz besonders gerne macht.
Aber woher kommt bei dir die Einstellung, die Mentalität, zu sagen, ich möchte jeden glücklich machen, weil haben ja auch nicht tatsächlich nicht viele, die mit diesem Mindset durch die Welt gehen.
Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, also ich bin, und ich glaube, das verbindet viele Menschen auch in der Gastronomie, ich bin schon so ein Typ und in der Hotellerie auch, glaube ich, wobei das auch durchaus ein bisschen anders funktioniert. Ich bin so ein Typ, ich kann nur ganz oder gar nicht. Also mit 40% wirst du mich relativ selten finden, sondern entweder ich gehe all in, weil ich total Freude dran habe, oder ich sage so, wow, das können andere machen. Und Gastronomie und Hotellerie ist natürlich so ein Feld, wo man sich unglaublich gut verlieren kann. Ne? Also wo man vor allem auch spürt, wenn ich mich mehr bemühe, bin ich besser. Und zwar nicht, weil ich besser sein möchte als du, sondern man spürt seine eigene Entwicklung und man spürt vor allem, und jetzt kommt dann dieser positive Impact, man spürt vor allem, dass nicht nur das fachliche Ergebnis besser wird, sondern auch, dass die Resonanz größer wird. Und ganz ehrlich, Wertschätzung lieben wir alle. Und das Schöne ist ja bei uns in der Branche, die können wir uns erarbeiten dann auch. Es fällt halt nicht vom Himmel. Und zur Wahrheit gehört auch, wir können jetzt nicht heute nichts machen und dann sagen, ich verstehe euer Problem nicht, gestern waren alle glücklich. Also du fängst ja immer wieder bei Null an. Aber wenn du so ein bisschen kompetitiv bist und einfach wirklich das am Ende auf deine Schultern ummünzt, ne, diese glücklichen Menschen, dann ist das einfach etwas unglaublich Befriedigendes, muss man wirklich sagen. Das ist echt total schön. Und dann gehe ich lieben gerne abends dann oder nachts die Auffahrt runter und sage so, hey, cool, Team gut drauf, Gäste gut drauf, geiler Tag, schlafen gehen. Jeder Tag ist zu kurz. Wenn ich überlege, wie viele Menschen morgens auf die Uhr gucken, wann endlich Frühstückspause ist, das ist mir im Leben noch nie passiert.
Aber gab es so die Momente, wo du sagst, okay, da wurde ich in die Richtung geprägt?
Ich glaube, auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Und ich glaube auch, dass man das gar nicht vielleicht so immer klar definieren kann, weil letztendlich werden wir natürlich alle durch unser gesamtes Leben geprägt, also durch die Familie, durch das Aufwachsen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen ganz besonderen Mann bei mir in meiner Ausbildung. Das war ein Berufsschullehrer. Und das war so einer, wow. Der Theo Kaip heißt der, der hat mich im Dezember das erste Mal besucht. Ich habe ihn schon 15 Jahre eingeladen, weil ich gesagt habe, das wäre ein Riesenprivileg, wenn ich mal für dich kochen könnte, weil der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Feuer in mir geweckt wurde. Und da bin ich ihm so dankbar, weil ich glaube, dass das Feuer diese Antriebsfeder für alles ist. Und ein ganz, ganz toller Typ, der früher auch irgendwie in den größten Küchen so gekocht hat und knaller Typ. Und so einer, auch mein Chef in der Ausbildung dann auch, viel auch die Arbeitskollegen, darf man auch nicht unterschätzen, die prägen einen positiv wie negativ. Thema Hospitality, also Johannes, der hier vorher, mit dem ich auch so 10 Jahre zusammengearbeitet habe, würde ich sagen, das ist einfach ein Lebemann, eine Frohnatur, wo ich einfach auch so viel neben Exzellenz und Leichtigkeit, dass das auch zusammengehört, ja, Anspannung, Entspannung, aber auch diese Meile mehr zu gehen, was das macht. Ne? Also, dass ich natürlich den Gast verabschieden kann oder ich kann ihm noch anbieten, sein Auto zu holen. Also die Rechnung ist bezahlt. Ich könnte jetzt auch Feierabend machen. Und da kriege ich auch nichts wieder. Aber dass solche Kleinigkeiten, diese Gesten, Menschen zu zeigen, du bist es mir wert, dass das so viel der Person gegenüber gibt, aber einem auch selber, da habe ich ganz, ganz viel von ihm gelernt, muss man ganz ehrlich sagen. Wertschätzung zu Produkten, Handwerklichkeit, unglaublich viel auch von Jörg Müller. Also boah, die Liste ist nicht endlos, aber da gibt es schon ganz viele Menschen, die da echt Spuren hinterlassen haben bei mir. Und da bin ich sehr dankbar.
Wie war es, als der Berufsschullehrer hier war? Nach 15 Jahren?
Fantastisch. Also tatsächlich waren wir immer mal wieder auch, auch im Kontakt und das ist, der Mann ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist der, ich würde sagen Ende 70, immer noch 3 Kochclubs für Männer. Der prägt eine ganze Stadt wirklich. Also er ist die Antriebsfeder für meine Heimatstadt. Und wenn du ihn reden hörst, mit welcher Euphorie er von Genuss, von Kochen, von Menschen spricht. Also wer da nicht Bock auf Kochen hat, ja, der lebt auf einem anderen Planeten. Und diese Energie in dem Alter, wo ich so denke, boah, ey, wenn ich nur einen Bruchteil von der Energie in seinem Alter habe und vor allem an dieser Positivität und Leidenschaft, ne, man, es gibt ja auch viele, die werden dann so irgendwie, kriegen so einen Alterssarkasmus oder so. Das finde ich ganz grausam. Und da denke ich so, boah, wenn ich da nur ein bisschen mitgenommen habe, dann müssen wir uns in ein paar Jahren nochmal hören, dann wäre ich echt sehr dankbar.
Wie fand das Menü? Bei dir geht es ja in der Menü ganz viel immer um Wald, Wald, Meer und Wiese, alles von der Insel. Fast alles.
Ja, ja. Ja, genau. Also mir geht es einfach wirklich darum, wir haben so einen wunderschönen Fleck Erde und ich möchte ihn gerne schmeckbar machen und mit unserem Team. Und wir haben einen Mitarbeiter, der ist jeden Tag auf der Insel und sucht die Schätze für uns. Es gibt wirklich wie eine Einkaufsliste dann, ja, wo steht, wir haben heute Abend, glaube ich, 44 Gäste und dann steht da 44 mal 5 Vogelmiere-Spitzen, den wir, du hattest ihn gestern, unseren Saibling haben, ne? Dann brauchen wir den Sauerampfer noch fürs Eis und so. Und da ist wirklich so ein ganzes DIN A4-Blatt voll mit Zetteln und es steht immer wirklich die genaue Zahl an, wie viel brauchen wir, damit wir am Ende des Tages das Kühlhaus leer haben. Weil dann kriegen wir diese Frische transportiert in unsere Küche. Und das ist unsere DNA. Wir haben ja keine Gewürze. Das heißt, unsere Küche baut immer auf den auf, was hier irgendwie wild oder in unserem Garten wächst. Und das bringt Tiefe und Spannung rein. Und dann arbeiten wir natürlich ganz viel maritim. Die Nordsee ist vor unserer Tür. Und ich probiere aber auch immer, unsere Gäste irgendwie so ein bisschen zu sensibilisieren, oder andersrum zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Ich will niemanden belehren, aber die meisten würden ja denken, dass ich mit Watthose morgens irgendwie rausgehe, dann kriege ich mein Steinbutt da in die Hand, ne? Dann kommt irgendwie der Schlurfi da mit seinen Crocs noch hoch, ja, der die Muscheln vorbeibringt. Okay, das gibt's noch, ja, aber prinzipiell, wir haben keine Fischereiindustrie hier. Und wir haben aber eine Firma und so dänische, eigentlich fast dänische Rentner, die Auktion für uns abfahren. Das heißt, 6 Tage die Woche kriegen wir wirklich die tollsten Fische von den Auktionen in Dänemark. Und das ist natürlich unschlagbar an Frische. Das ist um 11 Uhr auf dem Autozug. Also wirklich Kalmare, 5 Kilo, hat sie gestern den Salat mit Fenchel, ne? Kaisergranaten. Also es gibt so granatenmäßige Tiere in der Nordsee, aber eben nicht vor Sylt. Und die ganzen großen Fische, auch gestern der Wittling, ne? Der kommt von der Auktion in Hanstholm. Hanstholm ist der nördlichste Zipfel von Sylt. Das ist nicht regional. Ich hatte mal ein Interview mit jemandem und der hatte gesagt, als er mir so zugehört hat, du machst ja eigentlich Terroir-Küche. Ich sag, was meinst du denn mit Terroir-Küche? Er sagt, naja, bei dir gibt es das, was man hier erwarten würde, aber zu weit gehört, es kommt nicht immer davon her. Und dann denke ich so, damit kann ich mich identifizieren. Ich weiß ja auch, dass du viel glücklicher wärst, wenn ich dir sage, dass das Schaf hier drüben von der Weide kommt und ne. Aber ich denke so, wir machen uns so viel Mühe. Und wenn es so einfach wäre, ich verspreche dir, ich würde es machen. Ich muss mir mein Leben nicht künstlich schwer machen. Aber ich denke, halte auch nichts davon, Gäste oder Mitarbeitende für dumm zu verkaufen. Sondern wir meinen es wirklich gut mit den Menschen. Und darum müssen wir dann manchmal auch ein paar Wege weitergehen. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Produktportfolio, was du hier vor uns, wenn du aus vom Bänkchen ins Meer guckst, erwarten würdest. hier gibt es Wittling, hier gibt es Knurrhahn, hier gibt es Kabeljau, Steinbutt, Seezunge, aber eben nicht Saint-Pierre, Babette Roger und schieß mich tot. Und so baut sich so ein Produktportfolio auf, wo unsere Gäste, glaube ich, einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen können, wie Sylt duften und auch schmecken kann. Und das schätzen viele Menschen, weil Sylt ist eben nicht nur Champagnersäbeln, sondern auch ganz, ganz viele Menschen diesen Ort unglaublich schätzen. Und ich glaube, dass wir ihnen damit echt eine Freude machen, dass sie danach auch die Insel anders erkunden oder spüren können, wenn du einmal bei uns so ein Menü genossen hast. Das Wichtigste ist für mich aber immer der Geschmack. Ne? Also es geht nicht darum, die letzte Rübe auszukramen, egal wie blöd sie ist, aber Hauptsache, sie hat noch keiner gehört, sondern es müssen einfach echt immer super abwechslungsreiche, spannende Menüs sein. Der Taschenkrebs, ne, der hier aus List, das sind einfach auch mal so Produkte, die jenseits der vermeintlichen Big Brands sind. Ne? So Hummer, Kaisergranat, okay, also Kaisergranat haben wir jetzt im Moment auch auf der Karte, ne? Aber wir probieren gar nicht nur die Luxusprodukte im klassischen Sinne einzusetzen, weil Luxus ist für mich auch, dass dieser eine Mitarbeiter jede Spitze einzeln jeden Tag bei Wind und Wetter zupft. Natürlich haben unsere Produkte unterschiedliche Preise, aber ich möchte, dass alles den gleichen Wert hat und es liegt an uns, aus allem was Besonderes zu machen. Und nicht selten ist der Überraschungseffekt bei unseren Gästen, bei vermeintlich erwartbaren Geschichten, viel, viel größer, als wenn ich Kalbsfilet mit Trüffel auf die Karte schreiben würde. Und das liebe ich sehr. Und das ist ein tolle Art zu arbeiten, weil es einfach viel Kreativität fordert, weil wir viele Menüs kochen, weil zur Wahrheit auch gehört, dass keine Erbse 3 Monate Saison hat. Das heißt, wenn du wirklich mit all diesen kleinen Produkten arbeitest, wir haben jetzt gerade einen Snack von der Karte geworfen, Portulak, Dünenportulak, der wächst 2 Wochen hier, dann ist er durch. Aber jetzt haben wir die Rose. Ja? Und so gehen wir wirklich ganz eng aneinander gehangelt quer über die Insel und probieren da die ganzen Schätze irgendwie schmeckbar zu machen. Und ja, so wird uns nicht so ganz langweilig.
Schauen wir uns mal einen Gang an von der aktuellen, du hast ihn gerade schon mal angesprochen, den Wittling mit Hochholz Alpha, Radieschen und Waldmeister. Mhm. Erstmal für alle, die es nicht wissen, Hochholz Alpha.
Weißer Spargel, eine alte Spargelsorte. Ja.
Genau, wächst hier vor Ort auch.
Nee, auf der Insel wächst er nicht, in Neumünster, also Schleswig-Holstein. Ja, ist eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel Wittling hatte ich bestimmt, ich muss lügen, 10, 12 Jahre nicht mehr auf der Karte, weil Wittling eigentlich ein klassischer Fisch ist, der nur über Beifang läuft. Und wir wechseln jeden Tag die Karte, aber du brauchst natürlich schon eine Grundstabilität drin. Und wenn ich was auf die Karte nehme, wo ich weiß, 6 von 7 Tagen die Woche kann ich es den Gästen nicht anbieten, dann ist es irgendwie auch albern. Und jetzt haben wir mit unseren Suppliern geschafft, Fischer zu finden, die uns kontinuierlich tolle Wittlinge bringen. Und Wittling ist ein geiler Fisch. Das ist quasi der kleine Bruder vom Kabeljau, wird auch nicht so groß. Und der ist so bis 2, 2,5 Kilo. Und wir nehmen den Fisch und filieren den und der hat so einen ganz geilen Schmelz, hat ein super gutes Wasserbindevermögen beim Kabeljau. Wenn man den sanft gart, verliert er relativ gut Wasser, also Saftigkeit. Und der Wittling hält seinen Saft unglaublich gut. Und dadurch, dass das Filet aber so klein ist, kann ich den Gästen jetzt nicht so ein dickes Mittelstück geben. Und wenn wir jetzt die Filets filiert haben, dann schneiden wir die Filets eigentlich längs auf und dann hast du wie so, wie kann ich das beschreiben? Wie so ein langen Marshmallow. Und den rollen wir ein wie so eine Schnecke und dann konfieren wir diesen Wittling. Und dann wird dieser Wittling in diesen Hochholz-Alpha geschlagen. Und Hochholz-Alpha ist eine alte Spargelsorte. Und du musst dir immer so vorstellen, weißt du, so den Spargel, den wir jetzt überall am Wegesrand kaufen, das sind ja so Hybridpflanzen, die haben so 14 bis 16 Triebe pro Pflanze. Und der Hochholz-Alpha-Spargel, das ist halt eine alte Sorte, die ist nicht hochgezüchtet. Die hat so zwischen 2 und 6 Triebe pro Pflanze. Und was macht der Winzer, um richtig geilen Wein zu machen? Der schneidet immer wieder zurück, damit die Pflanze die gesamte Kraft nehmen kann und in wenige Trauben machen kann. Und das macht eigentlich auch die Pflanze. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, all diese Geschichten erzähle ich nicht im Restaurant. Wenn jemand fragt, erzähle ich sie, weil ich finde immer, Genuss muss sich von alleine erklären. Weißt du, was soll ich dir die ganze Geschichte erzählen, wenn du sagst, ja, ist ja Mittelmaß. So. Und darum probieren wir wirklich immer, wir annoncieren auch im Restaurant ganz klar, so wie es ist. Und wenn dann ein Fragezeichen ist, beantworten wir das dann auch. Aber wir wollen die Gäste nicht zuschwallen. Die Gäste sollen auch heiß essen und vor allem sollen sie vielleicht auch mal ihr Gespräch zu Ende führen dürfen, weil wir eh zigmal am Abend ankommen. Dazu gibt es Radieschen und zwar gedämpfte Radieschen. Und die haben wir mit so einer Waldmeister-Vinaigrette danach mariniert. Und dieser Waldmeister pufft eigentlich wie so ein Parfüm immer auf und immer wenn du denkst, du hast ihn, dann ist er wieder weg. Also er schwebt so über dem Gericht und aus den Spargelstielen haben wir so ein Ferment gemacht und eigentlich so einen richtig opulenten, säurebetonten Spargelsud und für mich ehrlicherweise momentan auch eins meiner Lieblingsgerichte. Ich finde, das ist Frühling pur. Es ist überhaupt nicht laut, es ist vermeintlich auch kein Luxusprodukt verarbeitet, aber der Teufel steckt im Detail. Die Grundqualität ist natürlich einfach so spitzenklasse, dass aus sowas dann, glaube ich, wirklich ein richtig tolles Gericht rauskommt und das macht mir schon richtig Spaß.
Weil ich mich das tatsächlich oft frage, aus dem Waldmeister, aus der Pflanze, ja. Wie kriegt man am meisten Geschmack tatsächlich am Ende des Tages raus, dass man diesen Waldmeister-Geschmack halt einfach auch nicht nur wie die Parfümwolke, sage ich jetzt mal, sondern wirklich kräftig auch hat?
Naja, beim Waldmeister ist es ja so, ich glaube, das ist übrigens auch witzig. Es gibt, das mache ich dir heute Abend. Ich mache dir mal ein Dessert Estragon Quark und Weiß Schokolade, so ein Klassiker bei uns im Restaurant. Und ich mache mal kurz eine Brücke. Und zwar ist es so ein total simples Dessert. Das war das erste Dessert, was ich gemacht habe. Das war 2 Jahre in der Schublade. Ich habe mich nicht getraut, das zu machen, weil ich denke, das ist so banal, das kannst du im 2-Sterne-Restaurant nicht servieren. Das ist eins der geilsten Desserts überhaupt. Das ist eigentlich wie eine Quarkspeise unten drunter. Und da kommt so ein Estragon-Gelee drauf. Und da drauf so Luftschokolade und dann so ein Granité aus Estragon und Quark. Und wirklich total simpel. Und als ich das erste Mal gekocht habe, habe ich das natürlich mal gegeben und den Sommeliers und damals Johannes war noch da und alle gucken mich so an und sagen so, wow, geil, ich liebe Waldmeister. Und da merkt man mal, wie wir wirklich auch versaut sind. Selbst die Top-Zungen, und das sage ich jetzt nicht, um jemanden zu schmälern, sondern einfach nur, weil es uns alle betrifft, weil wir alle dieses giftgrüne Zeug aus dem Supermarkt im Kopf haben. Jeder, der aber mal Waldmeister selber verarbeitet hat, weiß, das ist nicht giftgrün, sondern du musst es ja trocknen oder du kannst es zuckern oder salzen und dann kommt erst das Aroma raus. Das heißt, am Ende kommt aber eine klare, vielleicht minimal gräuliche Essenz raus. Das hat nichts mit Grün zu tun, aber da merkt man mal wirklich, wie wir uns von Assoziationen leiten können, wie unser Auge uns auch fehlleiten kann. Aber auf diese Art und Weise kommst du eigentlich erst an diesen gesamten Waldmeistergeschmack ran.
Das heißt tatsächlich Zucker salzen?
Ja, in dem Fall, wir frieren es ein, weil wir ja im herzhaften Gericht sind. Also diese Blätter, dann wird quasi die Pflanzenstruktur aufgewacht und dann kannst du quasi jegliche Essenz mit diesem Waldmeister aromatisieren. Aber du musst einmal die Zellstruktur zerstören.
Aber was ich gestern tatsächlich auch sehr begeistert hat, als Kleinigkeit nebendran, habe ich ja komplett abgeholt, dieser Rhabarberkuchen in klein.
Ja, du bist beim Dessert jetzt gelandet.
Ich bin jetzt total in Schwung, aber von Waldmeister geil, ja. Rhabarber geil. Und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, so, oh, krass.
Das zum Beispiel auch, also jetzt, ich nehme mal unsere Zuhörer mit, ja, wenn jemand zuhört, ja. Also das ist ein Dessert, da geht es um Rhabarber, um Estragon, in dem Fall karamellisierten Hafer und Ziegenfrischkäse. Und das Dessert ist so super cool, aber für mich ist das Tollste, die beste Jahreszeit ist, sobald es Rhabarber gibt und ich kann nachmittags Rhabarber-Baiser-Torte essen. Und ich habe gedacht irgendwie, weißt du was? Ist doch egal, hat mit dem Gericht auch nichts zu tun. Wir servieren einfach so ein Haps Rhabarber-Baiser-Torte dabei. Auch da wieder, vielleicht um dem Gast so ein bisschen auch zu zeigen, pass auf, ich gebe auch was von meiner Persönlichkeit preis, weißt du? Also das ist so mein Lieblingsding und ich lasse es zu, ich gehe nicht auf Sicherheitsabstand zu dir. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, weil für mich ist wirklich, also Baiser-Torten in allen Varianten, freue ich mich schon auf die Stachelbeeren. Ne? Also ich bin eh so ein Torten-Junkie. Das ist, freue ich mich, dass dir das gefallen hat.
Auf was kommt, oder sag jetzt mal, was kommt an? Weil das war ja gestern so, ich kann es gar nicht beschreiben.
Also, naja, eigentlich, also in dem Fall.
Ich habe schon mal im Kochbuch nachgeschaut,
aber steht nicht drin. Das ist ein neues Gericht, das steht nicht im Kochbuch dann. Also eigentlich ist es wie so eine Art Mandelfinanzier, den wir gebacken haben. Den backen wir richtig knusprig und tränken den dann in so einer Rhabarber-Essenz. Dann kommt da frisch so ein lauwarmes Rhabarber-Kompott hinein mit ganz, ganz wenig Estragon. Und dann so eine Meringa, also eine gekochte Eiweißmasse, die wir dann drauf dressieren und dann kurz flammen und dann frische Estragon-Spitzen. Und dann kannst du so mit einem Haps warm, lauwarm, juicy essen, so als wenn es direkt aus dem Ofen gekommen ist.
Aber auf jeden Fall sensationell.
Schön.
Ich bin gespannt, ich will zur Challenge kommen an der Stelle.
Ja.
Auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil die Zeit verrennt ja immer wahnsinnig schnell. Ich bin gespannt, ehrlicherweise weiß ich jetzt gar nicht, ich bin total verunsichert, jetzt, seitdem ich hier bin, was sie dir mitgegeben haben. Ich habe gerade gesagt, vielleicht müssen wir es auch noch organisieren irgendwie. Wir hören einfach mal rein, was die zwei dir für eine Challenge mitgegeben haben. Das Schöne ist aber auch immer, tatsächlich, man darf ja dann selber eine weitergeben im Nachgang. Und das müssen wir diesmal ändern. Ich merke gerade, es sind immer, wir machen ja immer diesen Instagram Markierung mit Ansage, Vorwarnung schon immer im Vorfeld. Es kommen immer 1000 Fragezeichen zurück. Was muss ich tun? Müssen wir diesmal
von auch, mir glaub, auch.
Genau. Da müssen wir ein bisschen umbauen dieses Mal, dass wir sagen, okay, ihr erfahrt alles, wenn ich dann vor Ort bin, damit man sich ein bisschen drauf einstellen kann. Aber jetzt hören wir mal rein und wir gehen heute Nachmittag dann in die Küche.
Ja.
Das heißt, du hast ja ein bisschen Zeit zum Überlegen, was der
Videos angeht. Dann kann ich den Lunch zwischendurch noch kochen, ja.
Genau.
Ja, so, wir haben gleich gesagt Frikadelle. Eine schöne Frikadöse, sagen wir unter uns. Oder Fleischpflanze, Bulette, wie man es nennen mag. Aber das wäre ja ein bisschen zu einfach eine Frikadelle zu machen. Dann haben wir gesagt, dann passender Senf dazu. Aber in den Senf.
Weil du keinen Senf magst.
Ich keinen Senf mag.
Keine Senfschärfe.
Da mache ich mich jetzt auf jeden Fall unbeliebt. gerne ohne Senfkörner. Also da gerne bei was anderem behelfen, was dem Original nahe kommt. Schön scharfer Senf.
Ja, geile Aufgabe. Ja.
Das hast du alles da? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle.
Naja, ich habe Kalbsfleisch da, das kann ich durchlassen. Dann habe ich Hack, also das ist nicht so kompliziert. Klein bekommen was. Ich habe schon direkt was vor Augen. Easy. Ja. Also ich finde Frikadelle übrigens auch, ne, es geht ja nicht immer darum, die höchsten Türme zu bauen. Aber eine richtig gute Frikadelle, und das ist immer so banal und man tut es immer so ab, ne, und ein richtig gutes Rührei. Ich denke mal, das ist die Basis. Wir müssen erstmal die einfachen Sachen richtig gut können und dann können wir auch hoch hinausschießen. Von daher finde ich eine tolle Aufgabe und Frikadellen ist ja auch ein hoch emotionales Gericht, weil es jeder von zu Hause kennt dann auch. Von daher koche ich gerne mal meine Variante der Frikadelle, ohne zu sagen, dass es die Variante ist.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Ihr habt es ja dann schon wieder gesehen auf Instagram, wenn ihr die Folge hört, weil ist ja immer im Vorfeld schon online dazu. Und was mich ja auch immer erstaunt, das war beim Thorsten Wendler genau dasselbe, wenn so eine Challenge gestellt wird, in meinem Kopf oder auch im Kopf von vielen Hörern, ist erstmal so, okay, das ist total erstmal heftig. Thorsten hat der Käsespätzle ohne Käse ein bisschen asiatisch angehaucht gegeben und in meinem Kopf so, okay, jetzt wird es richtig spannend. Und seine Reaktion war ähnlich wie bei dir jetzt, easy.
Ja, alles gut, ja.
Was geht dann im Kopf vor? Da hat man dann sofort wie so ein Fingerschnipp so eine Idee im Kopf?
Naja, das ist ja das Schöne, dass unser Beruf ja wirklich wie ein Werkzeugkasten ist und also wie alle Berufe. Auch man muss ja auch sagen, ich verstehe das ja auch, weil gewisse Dinge wirken so fremd, weil sie mir einfach fern sind. Aber so kompliziert sind die wenigsten Dinge dann auch, weil letztendlich geht es ja darum, je mehr Werkzeug du in deinem Werkzeugkasten hast, desto besser kannst du bauen. Und das ist in jedem Beruf so, beim Kochen natürlich auch. Und klar, dass Kartoffel mit Spinat und Spiegelei funktioniert, das hat auch jeder verstanden. Und dann geht's halt irgendwann ein bisschen weiter, ne? Und dann gibt's halt noch ein paar mehr Schattierungen und Produktwelten. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass dann einfach sofort irgendwie Bilder entstehen, Assoziationen. Und dann geht's einfach auch viel um Proportionen dann auch. Um Dinge dann auch einfach harmonisch und super zusammenzufügen und um Techniken und ja, kriegen wir schon hin. Und beim Thema Senf, ich habe gestern gerade eine Kräuterschulung gehabt mit Gästen und da haben wir viel über Senföle gesprochen und darum musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe unten ungefähr, keine Ahnung, 5 oder 6 verschiedene Senfsorten, die nichts mit Senf zu tun haben. Also von daher, ich muss nur ins Kühlhaus gehen. Danke dafür.
Wie startest du eigentlich einen Tag? Also hier im Hotel startet man auf jeden Fall mit einem sensationellen Frühstück.
Unsere Gäste möchte ich betonen. Ich sitze nicht jedes Mal im Gastraum.
Dass ja tatsächlich am Ende des Tages ja auch keine Wünsche offen lässt und ja, man auch alles findet, auch in der Top-Qualität am Ende des Tages.
Ja, vielleicht, Entschuldigung. Ja, vielleicht muss man einfach mal zu unserem Frühstück sagen, auch das wieder, ne? Das ist ein Baustein vom Söringhof-Erfolg. Und sind wir mal ehrlich, dass man im 2-Sterne-Restaurant gut essen kann? Ich glaube, das darf ein Gast erwarten. Aber wie oft habe ich schon echt mittelmäßig bis schlecht gefrühstückt in 5-Sterne-Hotels? Und das darf uns nicht passieren. Und wir haben so ein geiles Frühstücksteam im Service wie auch in der Küche. Und eigentlich haben wir das gleiche Handwerk beim Frühstück wie auch am Abend in unserem, also den gleichen Anspruch ans Handwerk wie auch am Abend. Es gibt täglich wechselnde Etageren, es gibt Küchengrüße, es gibt, der Bacon machen wir selber, wir nehmen ganze Schweinebäuche, pökeln die, räuchern die, machen unseren eigenen Bacon, wir machen die eigene Nuss-Nougat-Creme, wir machen jede Marmelade selber. Die Liebe im Detail dann auch. Wir können keinen Gast beeindrucken mit 17 Meter Buffet. Das will ich aber auch gar nicht. Ey, warum denn auch? Warum 17 Meter Buffet bei 30 Gästen? Ist doch albern. Sondern unser Frühstück wird Punkt 1, Open End serviert, weil es ist dein Urlaub. Nee, du musst es früh raus wegen mir, aber normalerweise ist es dein Urlaub und du gibst den Takt vor. Es kann nicht sein, dass du in einem Haus wie unserem dir einen Wecker stellen musst, damit du noch eine Scheibe Brot bekommst, sondern Urlaub fängt doch dann an, wenn du wirklich mal abschalten kannst. Und abschalten ist im Zweifel auch, dass ich keinen Termin für eine Mahlzeit habe. Und darum Open End ganz wichtig und vor allem à la carte. Und dann fahren wir mit Wagen vor und eigentlich ist es so, ich zeig dir nachher mal ein Bild. Ein Gast hat mal ein Bild gemalt, weil eigentlich ist Frühstück in mehreren Akten dann auch. Weißt du, da kommt der erste Wagen, den wir uns haben bauen lassen und da bringen wir quasi das Starter-Kit. Ne? Da sind dann so verschiedene Sauerteigbrote drauf, Etageren mit verschiedenen Salaten und dann kommt später der nächste Wagen und da sind dann so Fischspezialitäten drauf und Käse und Wurst und eine Kokotte, da ist immer was anderes drin. Dann machen wir manchmal unsere Kalbsleberwurst selber, dann gibt es manchmal einen Geflügelsalat drin. Und aber alles immer klein und fein. Zum einen, weil unsere Gäste Qualität lieben und nicht die Masse brauchen. Und zum anderen, klein und fein bedeutet ja auch, dass du es viel besser abwechseln kannst dann auch. Und so wird es keinem langweilig. Und ist doch vollkommen logisch, wenn du sagst, du möchtest jeden Tag, keine Ahnung, die und die Salami essen, dann kriegst du die auch. Aber es liegt doch auch an uns, dir neue Optionen zu geben und dich zu inspirieren dann auch. Und wir machen jeden Tag verschiedene Eierspeisen. Und wir haben 70 Minuten Ei mit Bouillabaisse-Aufguss und Miesmuscheln. Das wird sich doch keiner bestellen. Gast will kein Nein. Also wenn du einen Gast fragst, welche Eierspeise möchtest du essen morgens, dann wird er sich ein Rührei oder ein gekochtes Ei bestellen und die ganz Kreativen bestellen sich ein Ei Benedikt. Aber es ist nicht unser Job, dir Ideen zu geben. Du kannst doch Nein sagen, ist doch kein Thema, ich mache dir auch ein Omelett. Also weißt du, dafür brauchen wir keine Speisekarte. Aber ich finde es schon ganz wichtig, dass wir die Inspiration geben dann auch da wieder zeigen, auch hierum kümmern wir uns. Und das funktioniert wirklich sensationell und das bedeutet, unser Frühstück dauert nicht selten irgendwie 1 bis 2 Stunden pro Person und dann kommen noch Eierspeisen und die besten Pfannkuchen der Welt wirklich auch da. Die besten. Hast du schon einen gegessen heute?
Ich habe sie heute abgelehnt.
Nein, kannst du nicht machen. Ich empfehle immer 2 Apfelpfannkuchen auch, weil sonst humpelst du, weil die eine Hüfte sonst zu doll hängt. Alles, was glänzt, sind Vitamine, daran musst du auch denken in dem Moment. Also das ist, also, was unser Frühstücksteam macht, ist so geil wirklich. Also das ist der Knaller.
Ich habe in einer Rezession oder in einem Artikel gelesen, da ging es um Hotels, der schreibt auch auf Sternenniveau.
Ja, also da, also geht jetzt gar nicht um irgendeinen Restaurantführer, aber das ist wirklich exzellent. Nein, ich meine, aber es ist definitiv etwas ganz Besonderes, was unser Team da leistet und macht. Und auch da sind wieder Gäste, die es total dankend annehmen. Also win.
Und zum Schluss jetzt, um diesen Bogen ein bisschen zu spannen. Du hast am Anfang erzählt, deine Frau hat dir die Insel mal so richtig erklärt. Wie erklärst du Sylt, wie es tatsächlich am Ende des Tages ist, für alle, die jetzt zugehört haben und jetzt richtig Lust bekommen haben, zu sagen, hey, eigentlich genau so, wie es jetzt erklärt worden ist, so will ich es jetzt dann mal erleben.
Also Sylt ist vor allem vielfältig und ich glaube wirklich, ich habe es eben gerade schon erwähnt, ich glaube, dass das Riesenprivileg, was wir auf dieser Insel haben, ist, dass viele tolle Dinge nah beieinander sind. Das heißt wirklich, den ganzen Tag einfach nur spazieren, keinen Menschen sehen oder sich durch den Trubel der Innenstadt zu schieben, rustikales Picknick zu machen, tolle Produkte einzukaufen, auch in der Ferienwohnung oder tolle Restaurants zu besuchen. Du hast hier so viele Möglichkeiten und es bleibt einfach einer der schönsten Flecken der Erde. Und das in seiner Vielfalt zu genießen, ich glaube schon, dass man da unterschiedlichste Couleur sehr, sehr glücklich machen kann. Und das ist übrigens auch keine Altersfrage. Ich habe ja gedacht, als ich erstmal hier hinkomme, das ist eine Insel für alte Menschen. So. Ich habe, als ich mal gemerkt habe, ich war das erste Mal mit 18 hier auf der Insel, wie hier der Punk geht, also junge Leute, Attacke, so, ne? Und da war ich nicht nur Pfingsten, ja, also hier passiert wirklich unglaublich viel und ich glaube wirklich, dass hier einfach auch so viele Gastgeber sind in ihren Bereichen, die es dann einfach auch nochmal vielleicht den Unterschied machen.
Zum Schluss ist aber jetzt so, wie es immer ist, das letzte Wort gehört ja bei mir immer meinen Gästen, in dem Fall jetzt dir. Gibt es noch irgendwas, was du allen Hörern mitgeben würdest?
Oh, nö, ich würde es mir nicht anmaßen, irgendjemandem was mitzugeben, aber was ich natürlich momentan schon spüre, dass einfach unglaublich viel Anspannung in der Luft steht und ich einfach jedem wünsche, dass er auf unterschiedlichste Art und Weisen irgendwie auch so einen ruhigen Moment findet und ich glaube, dass nicht zuletzt tatsächlich wirklich eine ganz tolle Gastronomie und Hotellerie dazu beitragen kann, wirklich mal aus seinem eigenen Alltag auszubrechen, um einfach mal wieder zu sich zu finden, wieder neue Kraft zu schöpfen und egal wo dieser Lieblingsort für die Leute ist, nutzt ihn, denn dann kann man einfach auch wieder mit voller Power nach vorne gehen. Und diese Momente wünsche ich mir einfach für alle und ich hoffe, dass sie jeder findet, ja.
Und das hoffe ich mir für euch da draußen auch, dass ihr diese Momente findet. Ja, Jan-Philipp, so sind wir schon wieder am Ende. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
Ja, absolut. Ja, danke dir.
Zeit verrennt ja dann immer doch wie im Flug. Und wir gehen heute Nachmittag noch in die Küche.
So machen wir es, ja.
Werden das eine oder andere für euch vorbereiten. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, freue ich mich dann wie immer noch auf eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ja, dann ist Zeit, uns zu verabschieden.
Super. Tschüss. Schönen Sommer für euch.
Genießt den Sommer da draußen. Dankeschön. Und ihr hier natürlich auch. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ja, bis dorthin, bleibt gesund. Eine schöne Zeit und macht's es gut.